Ich lese aus dem Lukas-Evangelium. Es ist die Stelle aus dem 23. Kapitel, wo über die Kreuzigung Jesu berichtet wird. Sie wird ja in allen Evangelien berichtet, weil es ja das Zentrum dessen ist, warum überhaupt das Evangelien geschrieben worden sind. Ich lese von Vers 33 bis Vers 46. Und da heißt es, und als sie an den Ort kamen, der Schädelstätte genannt wird, kreuzigten sie dort ihn und die Übeltäter, den einen zur Rechten, den anderen zur Linken. Jesus aber sprach, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie aber verteilten seine Kleider und warfen das Los darüber. Und das Volk stand und sah zu. Es höhnten aber auch die Obersten und sagten, andere hat er gerettet, er rette sich selbst, wenn dieser der Christus Gottes ist, der Auserwählte. Aber auch die Soldaten verspotteten ihn, indem sie hinzutraten, ihm Essig brachten und sagten, wenn du der König der Juden bist, so rette dich selbst. Es war aber auch eine Aufschrift über ihm in griechischen und lateinischen und hebräischen Buchstaben, dieser ist der König der Juden. Einer der gehängten Übeltäter aber lästerte ihn, bist du nicht der Christus? Rette dich selbst und uns. Der andere aber antwortete und wies ihn zurecht und sprach, du fürchtest Gott nicht, der du doch in demselben Gericht bist, und wir sind es zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind, dieser aber, er hat nichts Ungeziemendes getan. Und er sprach, Jesus, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Und er sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Und es war schon um die 6. Stunde und es kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur 9. Stunde. Da sich die Sonne verfinsterte, der Vorhang des Tempels aber riss mitten entzwei. Und Jesus rief mit lauter Stimme und sprach, Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Und als er dies gesagt hatte, verschied er. Wir haben diese Szene oft und oft gelesen, persönlich, ist uns bis in Details hinein bekannt. Ich möchte gar nicht viel sagen über diese Geschichte heute, sondern es zuspitzen auf etwas, wovon ich denke, dass es wichtig ist, dass wir neu uns wieder daran erinnern und es uns vor Augen führen. Darf ich um das Bild bitten? Ihr Lieben, diese Szene ist zugleich mit dem, was da passiert ist, bis in alle Details hinein, ein prophetisches Bild für eine Wahrheit, die in diesem Ereignis schon äußerlich sichtbar wird, wenn man nur die Augen geöffnet dafür bekommt. Lasst mich das ein bisschen erklären, wie in dieser Szene, dem, was ich gelesen habe, sichtbar wird eigentlich schon die tiefere Bedeutung dessen, was mit der Kreuzigung Jesu geschehen ist. Wir sehen als erstes, was berichtet wird, dass Jesus gekreuzigt wurde zusammen mit zwei Verbrechern. Er ist in der Mitte zwischen zwei Verbrechern. Er, der Unschuldige, das fehlerlose Lamm, wie er beschrieben wird. Und rechts von ihm und links von ihm sind Verbrecher. Verbrecher, die symbolisch hier natürlich auch und repräsentativ stehen für die gesamte Sündhaftigkeit der Menschheit. Das ist nicht zufällig, dass Jesus zwischen zwei Verbrechern gekreuzigt wurde. Es wird allein an diesem Bild, wenn man das auch so vor Augen hat, schon deutlich, was der Zusammenhang ist, in dem der Tod Jesu stattfindet. Er hat einen eindeutigen Zusammenhang mit der Sünde des Menschen. Er hat einen eindeutigen Zusammenhang mit der Sündhaftigkeit des Menschen. Nicht nur dieser beiden, sie stehen repräsentativ für eine ganze Menschheit, die unter die Macht der Sünde gekommen ist, unter der Macht der Sünde leidet und darunter verloren ist. Jesus inmitten der Sünde. Jesus am Kreuz umgeben von Sünde. Die Sünde, die auf ihn geworfen wird, weil Gott hat in diesem Moment die Sünde der ganzen Welt auf ihn geworfen, aber auch sichtbar umrundet von Sünde, nicht nur repräsentiert durch diese beiden Verbrecher am Kreuz, sondern auch durch das, was vor dem Kreuz, unter dem Kreuz geschieht. Auch da ist die Sünde repräsentativ vorhanden. Das sind die Obersten des Volkes. Sie lästern Jesus. Sie spotten über ihn. So wie auch einer der Verbrecher hier zu Jesus gespottet hat und gesagt hat, ja, wenn du der Christus bist, dann hilf dir doch selber und uns auch. Und die Obersten des Volkes, auch sie haben gespottet und gelästert. Und sie haben ausgedrückt, ja, wenn du dieser Christus bist, von dem du gesagt hast, der Sohn Gottes, warum rettest du dich jetzt nicht selber? In dasselbe Horn blasen die Soldaten, die auch da rundherum stehen. Es heißt doch, du bist der König der Juden. Warum hilfst du dir jetzt nicht selbst als König? So ist Jesus sozusagen umrundet von einer Schar von Menschen, in denen das ganze Gesicht der Sünde ganz deutlich zum Ausdruck kommt und deutlich wird, das, was hier geschieht an der Kreuzigung Jesu, hat mit der Sünde der Menschheit zu tun. Hat mit der Sünde von mir und von euch zu tun. Das wissen wir, aber lasst uns das ein bisschen tiefer bedenken. Es ist sehr wichtig und sehr interessant, dass Jesus, nachdem er gekreuzigt wurde, es heißt nämlich in diesem Text, den ich gelesen habe, direkt nachdem er gekreuzigt wurde, das Erste, was von Jesus ausging, wir kennen ja diese sieben Worte Jesu am Kreuz, das erste Wort im Lukas-Evangelium, das er gesprochen hat, bestätigt, worum es eigentlich geht in diesem ganzen Zusammenhang. Denn Jesus sagt laut, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist nicht nur ein Wort an die Menschen, die da hier gerade stehen, natürlich auch zuerst, aber es ist vielmehr ein Wort, das zum Ausdruck bringt, dass es im Grunde genommen um Vergebung geht. Das, was hier am Kreuz geschieht, hat etwas zu tun damit, dass der Gekreuzigte, der unschuldig am Kreuz gelitten hat, durch seinen Tod eine Türe öffnet zur Vergebung. Dass das der eigentliche Grund ist. Und wenn Vergebung notwendig ist, dann heißt das, dass davor Sünde ist. Sonst musste man nicht vergeben. Jesus ist gestorben wegen der Sünde. Das war der Anlass. Der eigentliche Anlass seines Todes war die Sünde der Welt, meine Sünde, eure Sünde, die Sünde der damaligen Menschen und so weiter und so fort. Und darum ist die Vergebung das Thema, das Jesus sofort anschlägt, als er gekreuzigt wird, um deutlich zu machen, das ist der Grund, warum ich sterbe. Der einzige Grund, warum ich gekommen bin, der einzige Grund, warum ich in diese Welt gekommen bin, um zu sterben, ist Vergebung, Vergebung, Vergebung. Und wir können dieses Wort gar nicht hoch genug schätzen. Ihr Lieben, wenn wir nur mehr davon Offenbarung hätten, was Vergebung eigentlich meint, das würde unser Leben wirklich revolutionieren. Wir sind so gewöhnt an dieses Wort Vergebung. So wie wenn es das Geschäft Gottes wäre, dass er vergeben muss. Und daher ist auch unser Umgang mit Sünde oft so leichtfertig. Weil Gott vergibt sowieso. Aber was es Jesus gekostet hat, diese Vergebung zu eröffnen, diese Türe aufzutun, damit jeder Einzelne, der sich an diesen Gekreuzigten anschließt, Vergebung seiner Sünden empfängt. Und ihr Lieben, es ist so entscheidend, dass wir nicht nur Vergebung jetzt in einem sehr oberflächlichen Sinne verstehen, sondern in einer viel tieferen Weise, wie sie nämlich gemeint ist. Und das hat etwas auch zu tun mit dem Verständnis von Sünde. Ihr Lieben, es gibt so viel Oberflächlichkeit, auch unter Christen, mit dem Begriff Sünde. Ihr Lieben, die Sünde, wie sie die Bibel beschreibt, ist nicht nur, schon auch, aber nicht nur das, was wir so manchmal verstehen unter einen Regelverstoß. Man hat gegen irgendeine Regel, die Gott aufgestellt hat, verstoßen. Es ist nicht nur einfach eine Übertretung eines Gebotes. Es ist nicht nur eine Missachtung dessen, was Gott in dieser oder jenen Weise möchte. Ihr Lieben, dann wäre Vergebung, wenn es sich nur unter Anführungszeichen um das handelt, es handelt sich natürlich auch um das, aber dann wäre Vergebung eine Herausnahme oder eine Überwindung dieses Verstoßes. Wir werden sozusagen, es wird dieser Verstoß, den wir da gegen Gott getan haben oder diese Regel, die wir übertreten haben, das wird aufgehoben. Das ist so ähnlich, wie wenn man die schwarzen Punkte in einem Strafregister auslöscht. Und jetzt ist sie wieder weiß. Manchmal behandeln wir Sünde so wie schwarze Punkte auf einer reinen Weste. So wie wenn die Sünde und die Sünden und alles, was dazugehört, so etwas wären wie: Wir haben eine reine Weste, eine weiße Weste, und da gibt es halt jetzt mehr oder weniger schwarze Punkte, und das sind unsere Sünden. Und was Jesus am Kreuz getan hat, ist, dass er diese Sünden, diese schwarzen Flecken da an uns überall ausgelöscht hätte, und jetzt sind wir wieder rein. Ihr Lieben, das ist eine komplette Verniedlichung dessen, was Sünde ist. Das ist eine Beschränkung dessen, was Sünde ist. Das ist auch Sünde, ja? Alle unsere Taten, die negativen Taten, alle unsere negativen Gedanken, alle unsere negativen Worte, alle unsere negativen Unterlassungen und so weiter, das sind natürlich alle Sünden. Aber wir dürfen sie nicht verstehen als wie Kleckse auf unserer weißen Weste. An und für sich sind wir eh ganz gut. Aber da gibt's halt manchmal bei einem mehr, bei dem anderen wenige Sünden. Und dafür ist Jesus gestorben, um das wieder auszulöschen. Ihr Lieben, das, was die Bibel uns sagt, und das ist die eigentliche Tiefe dessen, was mit Sünde gemeint ist, und ich sag's immer wieder, weil ich muss es immer wieder mir sagen lassen und auch wir brauchen es. Sünde ist von der Bibel her ein Zustand. Ein Zustand, der unser komplettes Menschsein betrifft. Darum sagt Paulus und auch die übrigen im Neuen Testament, dass wir Sünder sind. Nicht nur, dass wir sündigen, so wie Taten setzen oder Unterlassungen, sondern die Bibel sagt, ich bin ein Sünder durch und durch. Und das heißt, ich habe eigentlich von Grund auf eine total schwarze Weste. Das ist was ganz anderes wie eine weiße Weste mit ein paar schwarzen Punkten. Ich habe total, das prägt mein Menschsein. Die Sünde ist nicht etwas, was ich hier und da mal tue, mehr oder weniger, sondern die Sünde ist mein Lebensalltag. Das ist etwas, was mich total prägt. Ich lebe im Zustand der Sünde. Und darum, ihr Lieben, ist es so wichtig, dass wir verstehen, dieser Zustand von Sünde ist der Zustand des Getrenntseins von Gott ständig. Das ist ein Zustand, in dem ich bin. Weil ich sozusagen Sünder bin und weil ich Sünder bin, deswegen sündige ich. Das müssen wir uns immer wieder sagen. Wir werden nicht Sünder dadurch, dass wir sündigen, sondern weil wir Sünder sind, deswegen sündigen wir. Weil ich ein Sünder bin, deswegen kommen böse Gedanken aus mir heraus, die ich mir gar nicht überlegen muss. Die sind einfach da, weil ich Sünder bin. Ich entschließe mich nicht dazu, böse zu denken über jemanden. Es kommt, es ist da, weil es aus dem sündigen Herzen und aus der Sündhaftigkeit des Menschen kommt. Und ihr Lieben, darum ist es wichtig zu verstehen, dieser Zustand der Sünde hat Konsequenzen. Und er hat dramatische Konsequenzen. Und darum müssen wir von Sünde immer wieder einmal reden. Vor allem im Zusammenhang mit dem Karfreitag, mit dem Tod Jesu. Dieses Zustand der Sünde hat zur Folge, dass wir über den Tod hinaus in einen Zustand von ewiger Verlorenheit und Verdammnis und Hölle gehen. Und ihr Lieben, das ist erschreckend. Das ist nicht eine leichte Kost. Das ist nicht etwas, wo wir leichtfertig Sünde so sehen als Taten, die wir setzen oder Lügen oder Stehlen. Das ist alles natürlich Sünde. Aber das kann man wieder gut machen und dann ist eh wieder alles vorbei. Nein, nein, Sünde hat, wenn sie ein Zustand meines Lebens ist, die Konsequenz, dass sie auf ewig mein Leben prägt und über den Tod hinaus mich in eine ewige Verlorenheit, in eine ewige Verdammnis, in einen ewigen Zustand, den die Bibel mit Hölle bezeichnet, führt. Und das ist dramatisch. Das ist höchst dramatisch. Und ihr Lieben, darum ist es so wichtig, dass wir verstehen, Vergebung ist nicht nur ein Auslöschen von schwarzen Punkten, sondern Vergebung heißt, ich werde gerettet aus dem dramatischen Zustand der Verlorenheit. Das ist Vergebung. Vergebung bedeutet, dass ich aus einem Zustand, der mich auf ewig in die Verlorenheit und in die Verdammnis führt, in einen anderen Zustand hineingeführt werde, der Leben bedeutet. Dass der Tod nicht mehr zerstören kann, ein Leben in engster Gemeinschaft mit unserem Herrn, der für uns gestorben ist, in alle Ewigkeit. Es heißt in der Bibel von Äon zu Äon, das heißt von Ewigkeit zu Ewigkeit übersetzt, das heißt es endet nie. So wie auch der andere Zustand nicht endet. Vergebung ist etwas unfassbar Großes, dass wir aus diesem Zustand echter, ewiger Verlorenheit für immer gerettet werden. Das ist eigentlich die Tiefe dessen, was man mit der Vergebung meint. Und wir können das gar nicht stark genug einschätzen. Ich sage es noch einmal, es geht nicht um das Wegputzen von schwarzen Flecken. Es geht um eine Rettung aus einem Zustand und ein Versetzen in einen anderen Zustand. Und dieser Zustand, wenn ich da nicht herausgerettet bin, bin ich verloren für alle Ewigkeit. Bin ich verloren für alle Ewigkeit. Verlorenheit und Verdammnis sind Worte, die in der Bibel ständig vorkommen. Das zeigt, dass die Sünde kein Kavaliersdelikt ist. Wir können die Sünde nicht so behandeln, wie wenn wir im Straßenverkehr irgendeine Regel übertreten haben. Dann zahlen wir eine Buße und dann ist fertig. Sünde hat eine Dimension, die wir uns immer wieder in diese Richtung führen muss, dass wir erkennen, ich bin verloren, wenn ich durch diesen Jesus, der am Kreuz gekommen ist, wenn ich nicht gerettet werde. Seht, als Jesus am Kreuz hing, da hat er mit dem einen Verbrecher ein Gespräch geführt, Der eine hat ihn verhöhnt und der andere hat mit ihm ein Gespräch geführt und hat den, der ihn verhöhnt hat, seinen Kollegen sozusagen, hat er so richtig angefahren und gesagt, was lästerst du den, der da in der Mitte ist? Wir verdienen das, was jetzt gerade uns passiert, dass wir hier sterben müssen aufgrund unserer Taten. Aber der, der in der Mitte ist, der hat nichts Böses getan. Und dann sagt er, Jesus, er nennt ihn beim Namen, Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und was antwortet Jesus? Es ist sehr interessant. Er sagt nicht, mein lieber Freund, ich vergebe dir alle deine Sünden. Sondern er sagt, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Versteht ihr den Unterschied? Die Vergebung bedeutet Rettung aus ewiger Verlorenheit. Nicht nur ein Ausputzen von Sünden. Wenn ich das jetzt ein bisschen leger sage, versteht schon. Es geht auch um das Vernichtung unserer Sünden. Das ist nicht gering, ja? Aber es geht um viel mehr, dass ein Zustand verändert wird. Das heißt, Jesus verspricht diesem Verbrecher am Kreuz, dass er mit Jesus in diesen neuen Zustand des neuen Lebens hineinkommen wird, indem er für ewig mit diesem Jesus verbunden sein wird, in ewiger Herrlichkeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit zu Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist Vergebung. Dass wir in diesen Zustand hineingerettet werden und aus diesem alten Zustand herausgerissen werden. Und ihr Lieben, deswegen hat es Jesus alles gekostet, das zu tun. Für ein paar kleine Flecken muss er nicht sterben. Die Größe der Sünde, die Tiefe der Sünde, die Schrecklichkeit der Sünde, die katastrophalen Folgen der Sünde stehen in einem Verhältnis zu der Größe dessen, was Jesus für uns getan hat. Und bitte denken wir doch immer daran, dieser Tod am Kreuz hat begonnen im Himmel. Wir können uns das gar nicht vorstellen, Jesus im Himmel, bevor er Mensch wurde. Gott gleich, in einer unfassbaren Herrlichkeit. Und jetzt aus Erbarmen mit uns Menschen, dass wir nicht verloren gehen, nicht nur, dass unser Papa Sünden vergeben werden, sondern dass wir nicht verloren gehen für immer und für ewige Zeit, für immer getrennt von ihm, verlässt er den Himmel. Ihr Lieben, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen, was das für Jesus bedeutet haben muss. Diese himmlische Herrlichkeit zu verlassen, auf diese Erde zu kommen, Mensch zu werden und nicht nur das, sondern sogar diesen grausamsten Tod, den es damals gegeben hat, für uns zu erleiden. Nicht nur zur Vergebung der Sünden, sondern zur Rettung aus Verlorenheit. Jeder von uns, der Jesus angenommen hat, ist gerettet. Für Zeit und Ewigkeit aus einer tiefen Verlorenheit, die das Schlimmste ist, was uns Menschen überhaupt passieren kann. Und ihr Lieben, es ist so wichtig, dass wir das verstehen. Die Sünde hat eine unglaubliche Auswirkung in unserem Leben. Und deswegen, weil Gott nicht will, dass ein Mensch verloren ist, hat er die größte Rettungsaktion, die es in diesem ganzen Universum gibt, veranstaltet. Es ist die größte Rettungsaktion, die es gibt. Etwas Größeres gibt es nicht mehr als das, was Jesus getan hat, als er vom Himmel kam, Mensch wurde, sich kreuzigen ließ, auferstand und dann wieder zurückkehrte in die himmlische Welt. Ihr Lieben, es gibt Menschen, die fragen sich, ist es nicht doch grausam von Gott, dass er es überhaupt zulässt, dass Menschen verloren gehen für alle Ewigkeit in diese schreckliche Konsequenz hinein. Das ist eine Frage, die sich viele Menschen stellen. Ihr Lieben, wir können nur so darauf antworten und sagen, es wäre grausam von Gott, wenn er nicht die Möglichkeit geschaffen hätte, durch das Kommen Jesu in diese Welt, um uns daraus heraus zu retten. Hätte Jesus keine Rettung geschaffen, dann wäre er grausam. Aber weil er nicht will, er will eben nicht, überhaupt nicht, über keinen einzigen, dass er diese Verlorenheit erleben muss. Deswegen hat er ja den Himmel verlassen. Ihr Lieben, das Kreuz ist die Antwort auf diese Frage. Eben weil Gott nicht ein grausamer Gott ist und sich freut an dem Tod der Gottlosen. Sondern ist ihm das Herz, in seinem Herzen sozusagen, es umdreht. Aus Sorge und Leid und Schmerz für die verlorenen Menschen. Deswegen ist diese unglaubliche Rettungsaktion gestartet worden von Gott. Wir müssen auf das schauen, was Jesus sozusagen am Kreuz für uns getan hat, um zu sagen, dieser Gott ist und bleibt ein Gott, der von Liebe durchdrungen ist zu jedem einzelnen Verlorenen. Er bietet jedem die Chance an, gerettet zu werden. Und ihr Lieben, wenn heute jemand unter uns, der diese Rettung noch nicht angenommen hat und sie auch nicht annehmen will, dann ist nicht Gott schuld. Dann ist es nicht der grausame Gott, der einen in diese Verlorenheit gehen lässt. Es ist meine Entscheidung. Und ein Liebesangebot kann man nur freiwillig annehmen. Das kann man sich nicht aufzwängen lassen. Das ist nicht mehr Liebe. Was Gott aus Liebe zu mir getan hat, das muss dazu führen, dass es in mir eine freiwillige Reaktion hat. Ich muss ein Geschenk nicht annehmen. Aber wenn ich es nicht annehme, ist Gott nicht grausam. Dann ist es meine Entscheidung. Und hier, ihr Lieben, es geht bei der Kreuzigung Jesu um Tod und Leben. Es geht bei der Kreuzigung um meine Ewigkeit. Lasst uns das immer wieder sehen. Es geht um die Ewigkeit. Es geht, wo verbringe ich denn die Ewigkeit? Und die Ewigkeit ist eben nicht vergleichbar mit diesem Augenzwinkern eines menschlichen Lebens hier. Das ist nur ein Augenzwinkern im Vergleich mit der Ewigkeit. Deswegen, ihr Lieben, da müssen wir wirklich dran denken. Was bedeutet das? Wovon hat uns Jesus befreit? Das müsste unser Leben zu einem Jubel bringen, jeden Tag. Ich bin gerettet aus jeder Verlorenheit, aus ewiger Verlorenheit, aus ewiger Verdammnis. Und das, was Gott, was Jesus tun wollte und getan hat, ist, er will die Hölle plündern. Wie es einmal ein großer Evangelist gesagt hat. Er will nicht, dass jemand in diese Hölle kommt, sondern er will sie plündern. Und darum ist er ans Kreuz gegangen. Und das Ergebnis von Sünde ist eben Hölle und nicht, na gut, wenn ich dann sterbe, ist alles aus. Dann interessiert es mich sowieso nicht mehr. Ihr Lieben, das ist so ein fataler Irrtum. Und darum hat ja Jesus selber in seinem ganzen Erdenleben, nicht nur am Kreuz, diese Last getragen für die Verlorenen. Und hat es auch immer wieder ausgedrückt. Und hat immer wieder den Menschen zugerufen, dass es eine Verlorenheit gibt, um die Menschen zu warnen, um den Menschen die Augen aufzutun. Es gibt eine ganze Reihe von Stellen, die wir finden in den Evangelien darüber. Matthäus-Evangelium, am häufigsten sogar, wenn man das einmal vergleicht mit anderen. In der Bergpredigt, wo Jesus sagt, gehet ein durch die enge Pforte. Denn die Pforte ist breit und der Weg ist weit, der in die Verdammnis führt. Nicht der ins Nichts führt, in die Verdammnis führt. Und das sind Worte Jesu. Und der Weg und die Pforte ist schmal und der Weg ist eng, der ins ewige Leben führt. Ewige Leben ist ein Bild, nicht nur, dass es ewig ist, sondern es ist ein Ausdruck, der meint, in die engste Gemeinschaft mit Gott, versöhnt mit Gott, ungebrochene Gemeinschaft mit Gott in alle Ewigkeit. Er hat es ihnen zugerufen. Er hat es sogar mit einer unglaublichen Radikalität gesagt. Zum Beispiel, er hat einmal gesagt, wenn dein rechtes Auge dich ärgert, wenn es dein rechtes Auge dir Anlass gibt zur Sünde, dann reiß es aus und wirf es weg. Denn es ist besser, nur mit einem Auge sozusagen in den Himmel zu kommen, als dass der ganze Leib in das ewige Feuer geworfen wird. Ist das nicht radikal? Versteht ihr, Jesus hat das ausgedrückt. Und immer wieder, er hat das Gleichnis erzählt von dem Unkraut oder dem Weizen, wo der Bauer aussät guten Samen und dazwischen fängt das Unkraut an zu wachsen. Und das ist ein Bild, das der Weizen für die Kinder des Reiches, wie es dort heißt, also die an Jesus Gläubigen, und die anderen, das Unkraut, die Gottlosen, die Jesus ablehnen, die Gott ablehnen, die in der Sünde verharren. Und Jesus sagt in der Erklärung dieses Gleichnisses, so wird am Ende der Zeit, werde ich die Engel aussenden und sie werden die Ernte einbringen, das große Gericht. Und da werden diese Engel sammeln. All diese Kinder des Bösen, alle diese Gottlosen, alle, die in der Sünde verharrt sind, und sie werden geworfen in den Feuerofen. Dort wird sein Weinen und Zähne knirschen. Luther sagt Zähne klappern. Heulen und Zähne klappern. Ihr Lieben, wenn das Jesus sagt, der Sohn Gottes, hat das für mich höchste Autorität. Das hat nicht irgendein Mensch gesagt, der sich das einbildet. Das hat Jesus gesagt, der gestorben ist für uns. Und er hätte es nicht getan, diesen Weg gegangen, wenn es nicht wirklich die Hölle gäbe. Wenn es nicht wirklich diese Verlorenheit gäbe. Wenn es nicht wirklich diesen ewigen Zustand gäbe, des Weinens und Zähneknirschens und Leidens und des Schmerzens, wegen der Trennung von dem lebendigen Gott für alle Ewigkeit, und es gibt keine Veränderungsmöglichkeiten mehr danach. Jesus hat ein Gleichnis erzählt von der königlichen Hochzeit. Ein König feiert Hochzeit für seinen Sohn und in die Hochzeitsgemeinschaft mischt sich einer hinein, schleicht sich einer ein, der kein königliches Gewand bekommen hat. An der Türe bekam man ein eigenes Gewand, um teilnehmen zu dürfen. Und er ist sozusagen irgendwie von hinten versucht, da hineinzukommen. Und der König stellt ihn zur Rede und sagt, warum er da hereingekommen ist. Das Ergebnis war, dass er ihn hinauswerfen ließ in die tiefste Finsternis, wo Heulen und Zähneklappern ist. Wer nicht gerettet ist durch das Hochzeitskleid, durch das weiße Kleid der Gerechtigkeit, das wir nur durch Jesus und seine Vergebung bekommen, der kann nicht teilhaben an dem Reich Gottes, an der Gemeinschaft mit ihm. Versteht ihr, es geht nicht nur darum, dass wir mit einem guten Gewissen hier leben, dass meine Sünden, die ich hier getan habe, mich nicht mehr belasten, sondern es geht um ewige Verlorenheit oder ewige Rettung. Und darum, ihr Lieben, weil Jesus das so auf dem Herzen war, deswegen hat er immer wieder auch gesagt, warum er gekommen ist. Er hat gesagt, ich bin gekommen, der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und zu retten, wen? Der verloren ist. Immer wieder dieses Wort Verlorenheit. Deswegen das Gleichnis von dem verlorenen Sohn. Da geht es nicht nur um die Sünden des Sohnes, sondern um seinen Zustand bei den Schweinen. Das war der Zustand der Trennung von Gott, der Trennung vom Vater. Und um das aufzuheben, um ihn in die Gemeinschaft mit dem Vater zurückzubringen, darum geht es in diesem Gleichnis. Darum ist er gestorben, Jesus, um uns wieder in diese Gemeinschaft hineinzubringen. Und jetzt zum Schluss einfach dieser Gedanke, ihr Lieben, diese Last, die Jesus für die Verlorenen hatte, brauchen wir. Diese Last hat Jesus am meisten geprägt. Wenn etwas gibt, was Jesu Herz am meisten geprägt hat, als er hier auf dieser Erde war und das Herz Gottes repräsentiert hat, dann war es die Sorge um die Verlorenen. Dass sie nicht verloren gehen, sondern gerettet werden. Und das heißt, ihr Lieben, dass wir dieselbe Art von Erkenntnis brauchen über das, was Verlorenheit bedeutet. Wir müssen manchmal einen Blick in die Hölle machen, jetzt geistlich gesehen, um wieder aufgerüttelt zu werden, dass wir an dem Vergleich dessen, was die Konsequenz der Sünde ist, an dieser Schrecklichkeit erkennen, was Jesus am Kreuz getan hat und die Größe der Liebe Gottes. Ihr Lieben, ich möchte so erfasst werden von der Liebe Gottes zu den Verlorenen. Zu den Verlorenen, dass mich das am meisten umtreibt. Ihr Lieben, die Liebe zu den Verlorenen ist die Brutstätte von Erweckung. Die Liebe zu den Verlorenen, wo wir das Herz Gottes teilen, das, was ihm am Herzen ist, finde ich, ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn ein Mensch verloren geht für alle Ewigkeit. Und diese Liebe zu den Verlorenen hat ihn getrieben bis ans Kreuz. Und ich möchte, dass diese Liebe mich treibt zu den Verlorenen. Dass durch mein Leben viele, 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 viele andere gerettet werden. Es geht um Rettung. Es geht nicht darum, dass wir Menschen dazu führen, dass sie Christ werden, damit sie dann ein bisschen ein besseres Leben haben für die 20 Jahre, die sie noch hier haben. Natürlich wird das unser Leben hier verändern. Aber es geht um viel, 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 viel mehr. Und darum ist es nicht eine kleine Sache. Man sagt, ob der Mensch jetzt so hier auf Erden lebt oder so, die paar Jahre hier ist ja egal. Nein, es geht um die große Zukunft, die Vision. Und wenn wir unser Herz anstecken lassen von der Liebe Gottes zu den Verlorenen, die am Kreuz am allermeisten sichtbar wird, die Liebe Gottes zu den Verlorenen, dann ist das sozusagen der Anfangspunkt, den Gott benutzen kann, um Erweckung zu bringen. Er will, dass wir, die wir errettet sind, dass wir diese Liebe in unserem Herzen tragen und dass wir Zeugen werden dieser Liebe. Ich werde nie vergessen, wie ich das erste Mal gesehen habe, den Film Schindlers Liste. Da kommt eine Szene vor, die wurde für mich ein prophetisches Bild. Der Oskar Schindler in dieser Szene ist auf einem Pferd geritten, zusammen mit anderen, so einen Ausritt gemacht. Und er kam auf einen Hügel. Und von diesem Hügel konnte er hineinsehen in das jüdische Ghetto. Und er kommt gerade zu dem Augenblick, wo die deutschen Soldaten angefangen haben, dieses jüdische Ghetto zu räumen und alle jüdischen Leute in diesem Ghetto in die Konzentrationslager zu schaffen. Und das war ein Bild des Grauens. Was er da gesehen hat und was der Film gezeigt hat, das war nicht ein Abholen von Leuten, so wie wir das halt tun, wenn man jemanden von zu Hause abholt und dann irgendwo hintransportiert. Das war mit größter Grausamkeit. Menschen wurden erschossen, die nicht gleich irgendetwas getan haben. Sie wurden aus den Fenstern hinausgeworfen. Es ist grausamste Szenen. Wie der Oskar Schindler das gesehen hat, verfiel er in einen Schock. Und das war im Film der Ausgangspunkt für seine Veränderung im Herzen. Wo geboren wurde in ihm, diese Sehnsucht, ich möchte so viel Juden als möglich retten. Er hat sie gerettet aus der Hölle. Ein Blick in die Hölle, im guten Sinn jetzt gemeint, ja, hat ihn aufgerüttelt. Und ihr Lieben, wir müssen auch manchmal so etwas erleben, einen Blick in die Hölle. Das heißt, uns bewusst werden, was Hölle ist, dass das eine Wahrheit ist, eine Wirklichkeit ist, nicht ein Märchen. Ein Blick in die ewige Verdammnis, ein Blick in diese ewige Verlorenheit. Dann werden wir anfangen, dafür zu brennen, dass wir möglichst viele Menschen gewinnen, dass sie Vergebung erlangen. Und Vergebung heißt Rettung aus der Hölle. Rettung aus der ewigen Verlorenheit. Das ist das Ziel. Und ich möchte ein Bote sein dieser Rettung. Ich möchte einer sein, der das Wort von der Versöhnung, von der Vergebung verkündet und in meinem Leben auch weitergibt, dass möglichst viele Menschen gerettet werden. Aus ewiger Verlorenheit und Verdammnis. Weil Jesus für uns am Kreuz gestorben ist und dadurch diese Rettung möglich gemacht hat. Amen.